Den Predigtext aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 9, die Verse 18 bis 29. Die Söhne Noahs aber, die die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen dreien Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Dann nahmen Sem und Japhet das Gewand, legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu, wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, da sprach er: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang, und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, und er starb.
Er gewann einen Oscar in Hollywood als bester nicht-englischsprachiger Film des Jahres 2006. Der Titel: Das Leben der Anderen. Ein Drama über einen Stasi-Spitzel in der DDR unter der Regie von Florian Henkel von Donnersmarck. Einige werden sich erinnern. Die Handlung: Ein Stasi-Offizier soll Mitte der 80er Jahre den Dramatiker und Schriftsteller Georg Dreimann observieren. Ihn und sein gesamtes Umfeld, vorwiegend aus der Kulturszene. Die Wohnung Dreimanns ist wirklich bis unter die Decke verwanzt. Was der zunächst nicht weiß, später schon. Im Dachboden des Hauses hat der linientreue Stasi-Mann seine Abhörzentrale eingerichtet. Und von diesem Posten aus beobachtet und bespitzelt er nun Tag für Tag das Leben der anderen. So der Titel. Zunächst in feindseliger Absicht. Er will seinen Staat vor diesen Elementen schützen. Aber je länger, umso mehr wird der Stasi-Mann in das Leben dieser Leute hineingezogen. Sein Gewissen erwacht und er wird schließlich geläutert und versucht, sie gegenüber dem Staat zu beschützen. Während dieser Stasi-Mann seine Schuld einsieht und bereut, erleben wir in der Realität unseres Landes oftmals das Gegenteil. Von wie vielen Stasi-Offizieren haben Sie schon ein Wort der Reue und des Schuldeingeständnisses gehört? Wer wurde für die Verfolgung und Bespitzelung seiner Landsleute jemals zur Rechenschaft gezogen? Und wie viele nahmen ihre Schuld mit ins Grab oder in eine neue Biografie oder gar Karriere? Ja, es gibt ganz erstaunliche neue Karrieren alter Stasi-Leute, die heute eine ähnliche Tätigkeit ausführen wie damals. Also wenn Sie etwa an die Chefin der bekannten Antonio Amadeo Stiftung denken, das ist eine NGO, die an der Überwachung des Internets mitarbeitet, um den Betreibern zu sagen, wo sie zum Beispiel Hate Speech oder Rassismus, vermeintlichen Rassismus, löschen müssen und was Hate Speech und Rassismus nun ist. Darüber befindet unter anderem die Chefin dieser Stiftung, die muss es ja wissen. Schließlich ist sie eine ehemalige Stasi-Mitarbeiterin, Annetta Kahane, die sich bis heute nicht vom Kommunismus losgesagt hat. Und trotzdem hat diese Stiftung bis heute schon staatliche Fördergelder in Millionenhöhe erhalten. Von wem? Natürlich von uns, den Steuerzahlern. Nun könnte man fragen, warum? Warum ist diese Stasi-Gesinnung so hartnäckig, die das Leben der anderen einfach nicht in Ruhe lassen kann? Bei den Nazis war es dann eben die Gestapo. Und das bleibt ja nicht auf professionelle Spitzel beschränkt, sondern es findet zahlreiche Nachahmer in Form ganz alltäglicher Denunziationen. Wenn manche Politiker trommeln und sagen, beobachten Sie Ihre Nachbarn, melden Sie der Polizei, wenn Sie einen Kindergeburtstag im Park aufgespürt haben, dann können sich manchmal in Hochphasen die Polizeidienststellen kaum retten vor dem Ansturm eifriger Anrufer, die beflissen melden, was sie erspäht, erlauscht und erforscht haben. Und man fragt sich, warum funktioniert das so oft? Ein Teil der Erklärung finden wir vielleicht in unserem Predigtext heute, mit dem wir unsere regelmäßigen Studien im 1. Buch Mose fortsetzen, Das Thema heute lautet die Blöße der anderen. Natürlich nachempfunden dem Filmtitel Das Leben der anderen. Heute also Genesis 9, Abvers 18, die Blöße der anderen. Wobei Blöße ein vornehmes Wort ist für Nacktheit. Ein vornehmes Wort für Entblößung. Ja, das ist verstörend, was der biblische Verfasser hier berichtet. Nachdem wir uns, Sie werden sich daran erinnern, vor 14 Tagen, also vor den Bibeltagen, noch über den Regenbogen gefreut hatten. Also über jenes physikalische Phänomen, mit dem der Schöpfer eine ganz prägnante Verheißung verbunden hat. Solange die Erde steht, wird es keine Sintflut mehr geben. Ein Treueversprechen Gottes, Sonne und Leben für alle Menschen, allgemeine Gnade. Und Gott hat einen einseitigen Bund zu diesem Zweck gemacht. Und er hat das seiner Welt garantiert. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dafür steht der Regenbogen. Und dann hieß es in Genesis 9, Vers 17, und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Allen Menschen und Tieren, die auf der Erde sind. Und dann folgt unser Text. Dann folgt der Bericht über einen Tag im Leben der Noah-Familie. Ab Vers 18, die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Jachwet. Zu Beginn werden wir gewissermaßen daran erinnert, dass wir dieser Truppe quasi unser Leben verdanken. Wie das im Einzelnen geschah, erkundigen wir dann kommenden Sonntag mit der berühmten Völkertafel aus Kapitel 10. Dann werden wir auch die letzten Verse von Kapitel 9 noch einmal genauer anschauen. Vers 18 und 19, lesen wir es nochmal. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Und jetzt fragen wir uns, warum wird Kanaan, ausgerechnet der Sohn Hams, hier eigens erwähnt? Und das kommt dann noch häufiger vor. In Vers 22 wird er erwähnt, und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Dann in Vers 25, da sprach Noah, verflucht sei Kanaan. Und dann kommt der Name noch einmal in Vers 26 und in Vers 27 vor, obwohl Kanaan für den direkten Verlauf des Geschehens überhaupt keine Rolle spielt. Warum? Schließlich hatten die anderen Söhne Noahs auch Kinder. Und schließlich war Kanaan nur der jüngste von vier Brüdern. Das sehen wir in Genesis 10, Vers 6. Und dies sind die Söhne Hams, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Warum ausgerechnet er? Wir werden das zum Schluss hoffentlich sehen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Vers 20. Noah aber, und jetzt beginnt das eigentliche Geschehen, wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Schon beim Ausstieg aus der Arche hatten wir ja gesehen, dass die Sünde des Menschen in der Flut nicht mitertränkt worden war. Noah und seine Familie, das wissen wir inzwischen, nehmen ihr sündiges Herz mit in die neue Welt hinein. Dabei ist das hier auf den ersten Blick eine eher harmlose Sünde, die uns hier geschildert wird. Und das ist unser erster Punkt, die Blöße des Frommen. Die Blöße des Frommen, Punkt 1. Der Patriarch gibt sich eine Blöße. Wie kommt es dazu? Noah wird ganz normal Landwirt, steht hier, ähnlich wie Adam. Und unter den guten Schöpfungsgaben, die Gott in seine Natur hineingelegt hat, finden sich auch Weinstöcke. Nun, das Prinzip der Fermentation war schnell erkannt, also der alkoholischen Gärung, das kennen Sie noch aus dem Chemieunterricht. Das hat Noah auch entdeckt. Und einige Ausleger haben nun eine Ehrenrettung Noahs versucht und sagen, ja, er hat die Wirkung des Weins nicht erkannt und ist hier einfach an seiner Unerfahrenheit gewissermaßen gescheitert. Der Text legt uns das nicht nahe. Vielmehr sehen wir hier, wie der Patriarch die Kontrolle über sich selbst verliert, wie er maßlos wird. Er freut sich über, ja im wahrsten Sinne des Wortes, über die Frucht seiner Arbeit, über die Weinfrüchte seiner Arbeit. Er genießt wahrscheinlich den Geschmack. Er merkt vielleicht irgendwann die entspannende Wirkung des Alkohols und merkt nicht, wie aus Entspannung dann irgendwann Kontrollverlust wird und wie sich das Verhältnis zwischen ihm und dem Weinglas allmählich umkehrt. Das Weinglas setzt ihn außer Gefecht. Das Weinglas beherrscht ihn und gewinnt die Oberhand. Immerhin zieht Noah sich in sein Zelt zurück. So viel bekommt er noch mit. Er streift die Kleider irgendwie ab, vielleicht ist ihm auch heiß geworden. Und dann liegt er entblößt dort in seinem Zelt und schläft seinen Rausch aus. Die Blöße des Frommen. Man hat versucht, alle möglichen tieferen Bedeutungen in diese schlichte Schilderung hineinzulesen, aber das gibt der Text einfach nicht her. Und einer der versiertesten Kenner der hebräischen Sprache, Udo Kasuto, hat es zu Recht so gesagt, ich zitiere, das Alte Testament verpackt diese Sünde in kontrollierte, nüchterne Sprache. Noah, schreibt Kasuto, wurde berauscht und entehrte sich selbst durch die Entblößung. Alles andere ist pure Spekulation. Wir haben keinerlei Anlass, die Disziplinlosigkeit Noahs in eine sexuelle Sünde umzudeuten. Zitat Ende. Also keine Zweideutigkeit, aber es ist auch so für den Leser wenigstens peinlich, mit anzusehen, wie der Rausch die Scham vertreibt und die Würde des Gottesmannes beschmutzt. Wie gesagt, obwohl er hier keine krasse Sünde begeht, die sich bewusst gegen Gottes Gebot etwa richten würde, nicht direkt. Aber warum wird das als entwürdigend empfunden, wie er sich hier verhält? In gewisser Hinsicht als eine Schande. Die Antwort finden wir einige Kapitel davor, nämlich in Genesis 3. Nach dem Sündenfall hat der Schöpfer seine Menschen mit einem Impuls ausgestattet, der sie vor einer völligen Entblößung schützen soll. Und dieser Impuls ist die Scham. Genesis 3, Vers 7, da wurden nach dem Sündenfall ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Es ist ein Kennzeichen von geistiger Krankheit, wenn ein Mensch die Scham verliert. Wenn ein Mensch seine Blöße in der Öffentlichkeit preisgibt, ist das ein Kennzeichen, kann das ein Kennzeichen von geistiger Erkrankung sein. Und dieses Zurückschrecken vor der Nacktheit, das ist nicht die Folge einer verklemmten Erziehung. Und deswegen stimmt auch nicht diese FKK-Ideologie, dass man da besonders natürlich sei, wenn man endlich alle Hüllen fallen lassen kann. Sondern dieses Zurückschrecken vor der Nacktheit gegenüber dem Fremden ist ein natürlicher Impuls. Ist ein natürliches Empfinden des gesunden Menschen. Und der Neomarxismus hat versucht, in Teilen der schulischen Sexualerziehung diese Scham der Kinder zu zerstören. Sie direkt zu unterwandern. Probiert doch mal, zeigt doch mal. Und wo Schule so etwas macht, zerstört sie einen natürlichen Schutzschild, den wir seit dem Sündenfall brauchen. Und durch diese Zerstörung der Scham macht man den Menschen schwach. Man untergräbt die innere Abwehrbereitschaft der Kinder. Und darum ist es umso wichtiger, dass Eltern in der Erziehung diesen Schutzmantel der Scham stärken. Das hat nichts mit Verklemmtheit zu tun. Und nochmal, so hat es der Schöpfer seit dem Sündenfall konzipiert. Auch wenn einige Stammestraditionen sich später dann davon gewissermaßen abgekehrt haben und wieder einem gewissen Nacktheitsideal frönen, das ist nicht so gedacht, das ist nicht ursprünglich. Das Bekleidetsein, ich sage es noch einmal, ist keine zufällige kulturelle Entwicklungsstufe, sondern es ist nach dem Willen des Schöpfers Ausdruck unserer Menschenwürde. Und es ist ein Kennzeichen der Ehe und nur der Ehe, dass Mann und Frau in der Ehe diesen Schutz voreinander wieder ablegen können. Scham und Gesundheit, das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Wenn Sie an Markus 5 denken, den Besessenen aus dem Gebiet der Gadarener. Und nachdem er von seinem Besessenheitsdrang durch Jesus Christus geheilt wird, beobachten dann die ihn vorher kannten Folgendes, Markus 5, Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, also den vormals Besessenen, der die Legion gehabt hatte, also diese Besessenheit der vielen bösen Geister, sie sahen ihn da sitzen, bekleidet und vernünftig. Sie sahen den Geheilten da sitzen, bekleidet und vernünftig, so wie es der Schöpfer gewollt hat. Im nüchternen Zustand hätte Noah dem bestimmt allen zugestimmt. Aber der falsche Umgang mit dem Alkohol nahm ihm eben diese Bewusstheit, nahm ihm auch die Chance der Selbstkontrolle. Und es gehört zum biblischen Menschenbild, dass wir bewusst handeln sollen. Bewusst. Klar entschieden. Deshalb wendet die Bibel sich auch gegen jeden religiösen Rausch, gegen jeden unkontrollierten Enthusiasmus und sei es im Namen des Glaubens. Unkontrollierter Enthusiasmus ist ein heidnisches Religionskennzeichen und nicht ein Ausdruck besonderer Geisterfüllung. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass dieser Vorfall bei Noah kein Hinweis darauf ist, dass die Bibel Alkoholherstellung und Alkoholgenuss grundsätzlich als Sünde einordnet. Der Wein wird sogar sehr lobend erwähnt in der Bibel. Ich nenne nur ein paar Stellen als Beispiel. 5. Mose 14, Vers 26. Da heißt es, und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Also du kannst das guten Gewissens genießen. Oder Psalm 104, Vers 14 und 15. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, Pflanzen, dass sie den Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde, damit der Wein das Herz des Menschen erfreue. Und das Angesicht glänzend werde vom Öl. Und so gibt es weitere Stellen, die ich jetzt hier nicht einzeln anfüge. Jesaja 25, 6, Zacharja 8, 12. Auch das Mahl des Herrn hat der Herr Jesus mit Wein eingesetzt. Und Paulus empfiehlt den Weingenuss sogar aus medizinischen Gründen seinem Schüler Timotheus. 1. Timotheus 5, Vers 23. Er soll seine Magenprobleme damit behandeln. Aber zugleich warnt uns die Bibel auch vor dem Missbrauch dieser Schöpfungsgabe. Auch dazu finden wir die entsprechenden Hinweise. So war es bestimmten Amtsträgern im Alten Testament verboten, Alkohol zu trinken. Das Nazirea-Gelübde beinhaltete einen Alkoholverzicht. In Sprüche 20, Vers 1 lesen wir, der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Also die sagen hier nicht in vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Das Problem ist, wenn jemand sich damit berauscht, dann macht ihn das keinesfalls weise. Sprüche 23, ganz ähnlich, ab Vers 19. Höre, mein Sohn, und sei weise und lass dein Herz auf dem Weg gerade ausschreiten. Geselle dich nicht zu den Weinsäufern. Dafür wird dann auch hinzugefügt, und zu denen, die sich übermäßigen Fleischgenuss ergeben. Also übermäßigen Fleischgenuss. Und dann gibt es weitere Stellen. Jesaja 5, Vers 11, Habakuk 2, Vers 15, Römer 13, Vers 13, dann ganz bekannt die Stelle in Epheser 5, Vers 18, wo Paulus sagt, sauft euch nicht voll Weins, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann diese Verbindung von Trunkenheit und Nacktheit als Folge des Gerichtes Gottes in Klagelieder 4, Vers 21. Juble nur und sei schadenfroh, du Tochter Edom, der Kelch, also Gottes Gericht, wird auch an dich kommen. Auch du wirst trunken und entblößt werden. Also die Kombination von Betrunkenheit und Entblößung als Kennzeichen des göttlichen Gerichts. Und deswegen macht die Bibel sehr deutlich, mit welcher Herzenshaltung wir das, was Gott uns zu genießen gibt, jeweils zu uns nehmen sollen. Und diese Herzenshaltung beschreibt das Buch Prediger, im Alten Testament, also Prediger Kapitel 2, Vers 24 und 25, ist es gut, das sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Und dann der entscheidende Satz, wer kann essen, und man könnte hinzufügen, weil ja da vorher davon die Rede war, wer kann essen und auch trinken ohne ihn? Also wer kann essen und genießen ohne mich, sagt Gott. Und das heißt im Umkehrschluss, mit ihm können wir das sehr wohl, wenn wir es aus seiner Hand als gute Gabe empfangen. Und dann heißt es weiter, Prediger 2, 26, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, dem gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Wer kann essen, Klammer auf, und trinken, Klammer zu, und genießen ohne ihn? Aber mit ihm umso mehr. Einige Menschen sind in körperlicher Hinsicht, was Alkohol angeht, gefährdeter. Die brauchen besonderen Schutz an dieser Stelle. Das muss man auch ehrlich sagen. Und manche haben sich zur Unterstützung jener, die besonders gefährdet sind, für eigene freiwillige Abstinenz entschieden. Das Blaue Kreuz zum Beispiel sammelt solche Leute. Ich kenne einen gläubigen Journalisten, der ist Mitglied im Blauen Kreuz geworden. Das würde man dem so gar nicht zutrauen. Und das kam mal heraus, als wir nach einer Veranstaltung dann abends am Kamin zusammensaßen. Und er war der Einzige, der keinen Tropfen Alkohol trank. Und er sagte, wisst ihr, ich bin in einer Gastwirtschaft aufgewachsen. Und ich habe in meinen jungen Jahren so viele Schnapsleichen gesehen, dass ich diesen Entschluss gefasst habe und dass ich den mit großer Entschiedenheit durchhalte. Es ist letztlich eine Gewissensentscheidung vor Gott, die wir treffen, wie wir mit dieser Gabe Gottes umgehen. Dieses Beispiel zeigt noch etwas. Es zeigt, dass wir auch die kleinen, die sogenannten kleinen Themen ernst nehmen müssen, weil ja Gott unser ganzes Leben wichtig ist. Wir müssen nicht ängstlich sein. Wir dürfen ganz nüchtern diese biblische Konzeption zu verstehen versuchen. Aber wir müssen es ernst nehmen. Und überlegen Sie mal, wenn man bedenkt, wie viele Jahrhunderte Noah lebte, dann hätte es doch aus seinem Alltagsleben so viele andere Geschichten zu berichten gegeben. So viele. Und warum hat der göttliche Autor der Bibel ausgerechnet diese ausgewählt? Haben Sie sich das mal gefragt? Vielleicht deshalb, damit wir in allen Bereichen nach dem Willen Gottes fragen. Und damit wir uns klar machen, dass auch kleine Füchse einen Weinberg langsam zerstören können. Lasst uns an dieser Stelle einfach wachsam sein. Die Blöße des Frommen. Ja, auch bewährte Glaubensleute, das kann uns auch trösten, schweben nicht unangefochten Meter hoch über dem Erdboden. Die Blöße kann auch eine Metapher für andere Sünden sein. Er hat sich eine Blöße gegeben. Das heißt, er macht sich angreifbar. Die Blöße der Frommen. Abraham hat gelogen und von seiner Frau etwas gesagt, was sie gar nicht war. Mose hat einen Mann umgebracht. Mose hat in einer Situation, wo er höchst aufgeregt und verärgert war, gegen einen Felsen, einen Stab geschlagen, obwohl Gott ihm das nicht gesagt hatte in der Situation. David hat den Ehebruch begangen, Petrus den Verrat, die Blöße der Frommen. Und bedenken wir, was Noah bis zu dem Zeitpunkt alles durchgestanden hatte. Bedenken wir, wie viel Mut und Treue und Selbstdisziplin, gerade auch Selbstdisziplin, er bewiesen hat. Bauen Sie mal so eine Arche, halten Sie da mal den Laden zusammen. Und auch das Neue Testament stellt ihm ja ein sehr starkes Zeugnis aus. Hebräer 11, Vers 7, das ist ja der Noah, der in die Geschichte eingegangen ist. Hebräer 11, 7, durch Glauben baute Noah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Er ist ein Glaubensmann. Und der Apostel Petrus bezeichnet ihn in 2. Petrus 2 als den Prediger der Gerechtigkeit. Das ist Noah. Und trotzdem, mit über 600 Jahren, passiert ihm das. Wir wollen das nicht dramatisieren. Noah stand hier nicht in der Gefahr, vom Glauben abzufallen. Es ist auch nur eine Situation, die wir hier geschildert bekommen. Hier steht nicht, dass Noah ein notorischer Alkoholiker war. Aber diese eine Situation hat sein Vorbild angekratzt. Mit dieser einen Situation hat er seine Autorität selber untergraben. Und so gilt für uns alle, die wir in der Nachfolge Jesu treu sein wollen, gilt für uns alle, die wir gute Vorbilder sein wollen, als Lehrer, als Eltern, als Mitarbeiter, dass wir auf der Hut sein müssen, auch vor uns selbst. Und dass wir uns auch in vermeintlich kleinen, harmlosen Zusammenhängen wirklich um Treue bemühen müssen. Treue im Kleinen. Es gibt ja genügend Erfahrung aus der Geschichte, wie viele Mächtige sind daran gescheitert, dass sie erpressbar wurden, wegen solcher kleinen Fehltritte. Ha, wenn wir diese Bilder veröffentlichen, dann ist er dran. Wenn wir diese Zahlungsbelege der Staatsanwaltschaft zukommen lassen, dann wehe ihm. Und wir wissen bis heute nicht, ich will da nichts hineindeuten, aber wir wissen bis heute nicht, was in dem berühmten Erstgespräch zwischen Helmut Kohl und Angela Merkel gesagt wurde, dem dann ihr schneller Aufstieg, unaufhaltsamer Aufstieg, von Kohl unterstützter Aufstieg an die Macht folgte. Wir wissen es nicht. Bitten wir den Herrn, dass er unsere Integrität bewahrt. Und dabei müssen wir mal Folgendes bedenken. Wir bleiben angewiesen auf Jesu Bewahrung. Wir bleiben angewiesen. Wir sind von ihm abhängig. Uns kann so schnell etwas passieren. Und zum Zweiten, selbst wenn wir uns eine Blöße geben, und das kann jedem von uns passieren, wir wollen es nicht, aber selbst wenn wir uns eine Blöße geben, dürfen wir doch fest auf die Vergebung unseres Herrn bauen. Es gibt ein wunderbares Lied von Charles Wesley, wo er deutlich macht, wie sehr wir diese Sensibilität brauchen in unserem Gewissen. Da sagt er, O schenke mir ein festes Herz, voll heiliger Wachsamkeit, das Sünd verspüret tief wie Schmerz, wie eitel Herzeleid. Schenk mir Empfindsamkeit für Stolz, also für meinen eigenen Stolz, für Wünsche, die dir fern, wo frommer Wille mir zerschmolz, durch Feuer nicht vom Herrn, dass fern von dir ich nie mehr sei, zu deiner Güte hohn, dass in mir Gott von Schulden frei ein rein Gewissen wohn. Mach es des Auges Apfel gleich, o Herr, wenn Sünde naht, der wachsam, schnell und gnadenreich mich lenkt auf deinem Pfad. Also mach mein Gewissen sensibel, dass ich merke, wenn Sünde naht und dass ich so auf deinem Pfad gelenkt werde. Lasst uns dieses Gebet vor Augen haben und dann umso dankbarer Gottes Wort hören, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, 1. Johannes 1, er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Gerechtigkeit. Davon leben wir. Das war das Erste. Noah hatte ja immerhin noch versucht, sich in seinem umnachteten Zustand im Blick der Öffentlichkeit zu entziehen, aber es kam trotzdem raus. Und jetzt lesen wir, wie die Geschichte weitergeht. Ab Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand, legten es auf ihre Schulter und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Wie reagieren jetzt die drei Söhne auf diese unerwartete Wendung? Nach der Blöße des Frommen, zweitens die Freude des Denunzianten. Das ist der zweite Punkt, die Freude des Denunzianten. Wir wissen nicht, wie Ham plötzlich dazugekommen ist. Auf alle Fälle entdeckt er seinen Vater in einer Situation, wie er ihn wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Betrunken, entblößt, nicht mehr Herr seiner Sinne. Allerdings, ich erinnere nochmal an das Zitat von Professor Udo Kasuto, hat diese Szene ansonsten keinerlei zweideutige Untertöne. Das ist ganz etwas anderes etwa als die Formulierung in 3. Mose 18. In 3. Mose 18, da haben wir bestimmte Aussagen und Regeln zum Schutz der Ehe vor Unzucht. 3. Mose 18. Und in 3. Mose 18 heißt es wiederholt, du sollst nicht die Blöße von jemandem aufdecken. Das ist also eine ganz andere Formulierung, zum Beispiel in 3. Mose 18, Vers 16. Du sollst die Blöße der Frau deines Bruders nicht aufdecken. Und Menge hat das sehr gut übersetzt. Mit der Frau deines Bruders darfst du keinen geschlechtlichen Umgang haben. Also, die Blöße eines anderen aufzudecken, 3. Mose 18, ist etwas völlig anderes als das, was hier von Ham gesagt wird, die Blöße des Vaters nur zu sehen. Und überlegen wir doch mal, bei einer natürlichen Reaktion müsste ihm dieser Anblick wehgetan haben, wenn der Vater da liegt. Es müsste ihn zumindest peinlich berührt haben. Was erfahren wir stattdessen? Hier steht in Vers 22, und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Und der hebräische Kontext dieses Wortes macht deutlich, er sah das mit einem gewissen Wohlgefallen. Er sah das mit einer gewissen Neugierde. Ist ja interessant, was macht er hier? Vielleicht, ich habe versucht, mir das vorzustellen, vielleicht ist dieses Sehen Hams vergleichbar etwa mit der Situation, wenn sich ein Sensationsreporter klammheimlich freut, dass er sich auf der Spur eines Skandals wähnt, den vor ihm noch keiner entdeckt hat. Wissen Sie, woran mich das erinnert hat? An die Entdeckung des toten schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel im Hotel Bourivage in Genf im Herbst 1987. Es ist bis heute nicht aufgeklärt, ob das wirklich ein Selbstmord oder nur ein geschickt inszenierter Mord war. Der Stern-Journalist war damals mit ihm zum Interview verabredet gewesen Und als Barschel nicht kam und er verschiedene Recherchen angestellt hatte, merkte er, als er dann zum Hotelzimmer ging, die Tür ist ja offen. Und dann trat er ein und entdeckte den Toten schließlich in der Badewanne. Einige haben diese Bilder noch vor Augen. Und er machte eifrig Bilder vom Toten und verbreitete diese dann über viele Pressekanäle. Das ist schamlos. Schamlos. Und daran musste ich denken, als ich das über Ham las. Er belässt es auch nicht beim Schauen, sondern er berichtet es voller Eifer seinen Brüdern. Die Freude des Denunzianten. Schaut, was er gemacht hat. Wer das Bild, wenn ich das so sagen darf, wer das Bild schießt, der will es dann auch zeigen. Und dann steht hier ein weiteres hebräisches Wort in Vers 22, und er erzählte es seinen Brüdern. Da steht im Hebräischen das Wort Nagat. Und Nagat meint anschaulich erzählen. Man könnte etwas freier fast übersetzen, er ergötzte sich daran, das darzustellen. Es zu verkünden, es breitzutreten. Und wir sehen, die Schamlosigkeit des Sohnes ist noch viel schlimmer als die Schamlosigkeit des Vaters, weil die Schamlosigkeit des Sohnes absichtsvoll ist. Als würde er sich darüber freuen, den Vater zu entehren, seine Würde in den Schmutz zu treten, seine Autorität lächerlich zu machen. Er wird zum Verkläger. Soll ich meines Vaters Hüter sein? Sie hören förmlich die Freude des Denunzianten. Ich habe da was entdeckt über den. Ich kann da was erzählen. Umso besser fühle ich mich dann selbst. Und man fragt sich, warum. Kommt hier etwas zum Vorschein, was vielleicht schon lange in Ham geschlummert hatte und jetzt konnte er es dem Vater endlich mal zeigen? Erklärt sich diese Schadenfreude vielleicht, das ist ein wenig spekulativ, aber es könnte nahegelegt werden durch das, was hier steht, auch daraus, dass Ham gegenüber der Gerechtigkeit des Vaters, die ja aus dessen Glauben kam, der Noah lebte mit Gott, dass Ham vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte? Möglicherweise hatte Noah seinem Sohn häufig ins Gewissen geredet wegen seines Verhältnisses zu Gott. Möglicherweise hatte Noah ihn gefragt, betest du auch? Ist der Allmächtige, der uns durch die Flut hindurch bewahrt hat, wirklich die Grundlage deines Lebens? Willst du ihm Gefallen mit deinem Leben haben? Wer ist dein Gott? Und möglicherweise hatte Ham deswegen ein schlechtes Gewissen. Und schauen Sie, wie kann man einen göttlichen Anspruch, wie kann man ein unruhiges Gewissen leichter abschütteln, als dadurch, dass man den menschlichen Überbringer der Botschaft Gottes der Heuchelei überführt. Das ist doch eine beliebte Methode bis heute. Ja, dass man sagt, ach, wenn der, der mich hier immer konfrontiert mit dem biblischen Anspruch, wenn der sowas macht, naja, dann brauche ich diesen Anspruch erst gar nicht an mich ranzulassen. Man hört die Freude des Denunzianten, die Schadenfreude dessen, der wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hatte. Endlich hat Ham den Vater als moralische Instanz zur Strecke gebracht. Die Psychologen haben das später Vatermord genannt. Und zumindest hoffte Ham das. Und Sprüche 16, 27 beschreibt genau, was er hier macht. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil. Und wir müssen am Ende sagen, die Reaktion Hams sagt mehr über ihn selbst als über Noah. Und daraus leitet sich für uns die Frage ab, wie reagieren wir auf die Sünden und auch die Fehler anderer Leute? Wie reagieren wir darauf? Die Brüder von Ham, das ist so schön, die lassen sich nicht aufhetzen, die lassen sich nicht anstecken davon. Die machen nicht mit, sondern sie ergreifen jetzt selber das Gesetz des Handelns. Der kurze Bericht sagt nicht, ob es noch einen Wortwechsel zwischen den Brüdern gab. Aber die Taten sprechen hier eine klare Sprache. Lesen Sie Vers 23. Also Ham erzählt es seinen Brüdern draußen, dann heißt es Vers 23, da nahmen Sem und Japhet das Gewand, legten es auf ihre Schultern, gingen rücklings, deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße des Vaters nicht sahen. Nicht sahen. Also Sem und Japhet machen genau das Gegenteil von dem, was Ham getan hatte. Genau das Gegenteil. Man könnte ihr Vorgehen fast ein bisschen überkompliziert nennen. Und sagen, ja, warum geht da nicht einfach einer rein und schmeißt das Gewand darüber? Warum machen die das? Aber schauen Sie, ihre Sorgfalt, mit der sie jetzt in jeder Hinsicht, nach dem, was Ham getan hat, erst recht, die Privatsphäre, die Intimsphäre des Vaters schützen und geradezu demonstrativ das machen, im Gegenüber zu haben, das beweist ihre Ehrfurcht vor seiner Stellung. Das beweist ihre Rücksicht gegenüber seiner Würde Und das beweist in allem ihre Liebe zu seiner Person. Und das ist der dritte und letzte Befund, den wir hier sehen. Erstens die Blöße des Frommen. Man kann auf diese Blöße nun auf zweierlei Weise reagieren. Mit der Freude des Denunzianten oder schließlich drittens mit dem Mantel der Liebe. Das ist unser dritter und letzter Punkt, der Mantel der Liebe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Normalfall war Noah ja ein Starker. Ein Starker, der mit dem Archenbau als 600-Jähriger einer ganzen Bevölkerung getrotzt hatte. Einer ganzen Weltbevölkerung, wenn man das so will. Und dieser Noah hatte seine Familie sicher durch die Sintflut geführt und navigiert. Und in dem Moment ist er plötzlich schwach. In dem Moment verliert er plötzlich jegliche Kontrolle, nicht nur über die Situation, sondern, und das ist ja noch viel schlimmer, über sich selbst. Er verliert die Kontrolle über sich selbst. Und jetzt schützen die beiden Söhne den schwachen Vater. Sie schützen ihn äußerlich durch dieses Gewand, das sie da über ihn legen, durch den Mantel der Liebe. Friedrich Keil, der Alttestamentler, hat das zu Beginn des 20. Jahrhunderts so ausgedrückt. Er schreibt, dieser geringfügige Fall dient dazu, die Herzen seiner Söhne offenbar zu machen. Die Brüder deckten mit ehrerbietiger Scheu des Vaters Blöße zu, mit einem Kleide rücklings hinzutretend und bewiesen damit ebenso sehr wahre kindliche Ehrfurcht wie zarte Keuschheit und Schamhaftigkeit. Zitat Ende, schreibt Friedrich Keil zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist sehr zartfühlend ausgedrückt, würde ich sagen. Die wollen dem Vater helfen, sein Gesicht zu wahren. Die wollen dem Vater helfen, seine Würde zu schützen, damit er nach dem Aufwachen so wenig Folgeschäden wie irgend möglich vorfindet. Sie betreiben Schadensbegrenzung, dass, wenn der Vater aufwacht, möglichst wenig kaputt gegangen ist, dass er wieder zu alter Stärke zurückführen kann. Und Noah wusste, dass er diese Stärke im Letzten nur durch Gottes Vergebung wiedererlangen kann. Aber die Söhne halfen ihm. Und darum die Frage, wie gehen wir mit den Sünden unserer Nächsten um? Das heißt, auch mit den Folgen der Sünde unserer Nächsten. Haben wir einen Mantel der Liebe, den wir darüber breiten können? Der Begriff Sünde zudecken, der stammt ja aus 1. Petrus 4. Und Petrus greift in 1. Petrus 4 bereits eine Vorgabe aus dem Buch der Sprüche auf. Diese beiden Stellen sollten Sie unbedingt noch hören. Sprüche 10, Vers 12. Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Hader, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Und Petrus nimmt das dann auf in 1. Petrus 4, Vers 8 und sagt, vor allem aber schreibt er den Christen, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Zitat Ende. 1. Petrus 4, Vers 8. Liebe ist ja immer tätige Liebe. Liebe im Neuen Testament ist nie einfach ein Gefühl, dass ich jemanden nett finde, sondern dass ich ihm diene und ihm das gebe, was er von Gott her braucht. Das ist Liebe. Und zudecken? Vorsicht. Zudecken heißt nicht unter den Teppich kehren. Zudecken heißt nicht wegsehen in einem oberflächlichen Sinne. Es ist gut denkbar, dass Sem und Japhet hinterher nochmal mit ihrem Vater darüber gesprochen haben. Gut denkbar. Und wie wir Noah kennen, wird Noah das auch von sich aus angesprochen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Noah das nicht von sich aus mit den Söhnen nochmal besprochen hat. Nach allem, was wir sonst von ihm wissen. Er wird wahrscheinlich gesagt haben, meine Söhne, ich habe das unterschätzt. Das war wirklich ein Fehler. Leute, es tut mir leid, dass ich euch diese Szene zugemutet habe. Es tut mir leid und ich schäme mich dafür. Und vor allem war es nicht recht vor Gott. Zudecken? Zudecken heißt nicht, dass ich den anderen ermutige und unterstütze, seine Sünde zu vertuschen oder zu verharmlosen. Das ist überhaupt nicht gemeint damit. Sondern dieser Mantel der Liebe bildet einen Schutzraum, innerhalb dessen der Sünder eine keusche Hilfe bekommt, um seine Sünde zu bewältigen. Darum geht es. Der Mantel der Liebe soll nicht einfach wegwischen, sondern der Mantel der Liebe soll einen Schutzraum aufbauen, einen Schutzraum aufspannen, könnte man geradezu sagen, in dem der Sünder die Möglichkeit hat, mit keuscher Hilfe seine Sünde zu bewältigen. Und genauso hat es auch Paulus, der Apostelkollege von Petrus, beschrieben in Galater 6. Galater 6 beschreibt genau die Ausführung dessen. Galater 6, Brüder, und da sind die Schwestern immer mit angesprochen, Vers 1. Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung geheilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last, und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 1 bis 2. Helft euch gegenseitig zurecht. Helft euch gegenseitig auch zurecht, mit eurer Schuld fertig zu werden und sie zu überwinden in einem Geist der Sanftmut, das heißt der Liebe. Das kann auch anstrengend sein manchmal mit den Sünden des anderen. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 8, die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Also nicht nur so, die Liebe deckt, naja, was man so gerade so ertragen kann, so die kleinen Fehltritte, die deckt die Liebe. Sondern hier steht, die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Ich denke, es war die Not von Ravi Zacharias. Sie wissen, jener bekannte christliche Apologet, durch dessen Vorträge viele Menschen zum Glauben kommen durften. Ravi Zacharias, bei dem man erst nach seinem Tod so tragisch schließlich ja, entdeckte oder erkannte, dass er offensichtlich eine Art Doppelleben geführt hatte, durch regelmäßige eheliche Untreue über viele Jahre hinweg. Es gibt eine große Diskussion darüber in den sozialen Medien. Ravi Zacharias hatte in seinem Umfeld, in seinem Glaubenswerk, nach allem, was wir wissen, keinen Menschen, dem gegenüber er rechenschaftspflichtig war, also accountable, wie man sagen würde, verantwortlich. Er war, wie wir wissen, nicht eingebunden in eine verbindliche Gemeinde. Und wahrscheinlich haben sie auch in der Familie sich diesen Dienst nicht tun können. Den Dienst des gegenseitigen Behaftens, des gegenseitigen Ermutigens und wenn nötig auch des gegenseitigen Ermahnens. Wir haben hier wirklich eine Verantwortung aneinander. Und auf keinen Fall hätte man sich für diesen Verzicht auf Rechenschaftspflicht auf 1. Petrus 4 berufen können. Denn dort geht es, ich sage es nochmal, weil das so wichtig ist, um das Freihalten eines seelsorgerlichen Schutzraums zur Behandlung von Sünden. Sünde zudecken heißt also nicht, sie zu konservieren, sie unter den Teppich zu kehren, sie zu stapeln, sie zu vergessen, sondern Sünde zudecken heißt, den Sünder zu schützen. Und zugleich ihm dabei zu helfen, dass der eigentliche Arzt an ihn herankommt. Denn was wir noch dringender brauchen als Sündenbedeckung, ist ja dann Sündenvergebung. Und die kann nur Jesus selbst geben. Also, Noahs Söhne konnten seine Blöße bedecken, aber nur Gott konnte ihm die Sünde vergeben. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu, die Blöße zu bedecken. Wir können nicht Sünde vergeben, aber wir können als Gemeinde Jesu diesen Mantel der Liebe, diesen Schutzraum garantieren. Das ist unsere Aufgabe. Wodurch? Durch einen vertrauensvollen, keuschen Umgang mit der Schuld des anderen. Wir können diesen Schutzraum dadurch garantieren, dass wir hier seelsorgerliche Verschwiegenheit gewährleisten und ein zuverlässiges Beichtgeheimnis. Wir können diesen Schutzraum dadurch herstellen, dass wir auf Gottes Wort feststehen und dass Gottes Wort dann die Sünde in Gottes Licht stellt, wenn jemand mit seiner Schuld kommt, dass wir nicht irgendwelche moralischen Vorverurteilungen vornehmen, sondern dass wir die Sünde in Gottes Licht stellen, dass Gottes Licht die Sünde durchschaubar macht, sie kenntlich macht und sie dann schließlich besiegt mit der Kraft der Verheißung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu. Jesus. Und deshalb hat Seelsorge im Zusammenhang mit Sünde, es gibt ja auch Seelsorge im Zusammenhang mit anderen Nöten, aber Seelsorge im Zusammenhang mit Sünde hat immer dieses eine Ziel, weil alles andere zu wenig ist, nämlich den Sünder und die Sünde vor Jesus zu stellen und seine heilmachende Vergebung zu erfahren. Und so schenkt uns diese bizarre Situation aus dem Leben der Noah-Familie doch zugleich einen praktischen, seelsorgerlichen Anschauungsunterricht für unseren Umgang mit Sünde. Wir haben gesehen, erstens, da ist die Blöße des Frommen, die kennen wir. Auch einem treuen Christen, auch einem hingegebenen Nachfolger Jesu Christi kann es passieren, dass er sich eine Blöße gibt, dass er schuldig wird, dass er sich und andere dadurch in schwierige, notvolle Situationen bringt. Und wenn so etwas geschieht, dann gibt es für die anderen mindestens zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wie wir sehen. Es gibt die Freude der Denunzianten, dass man sich an dem Scheitern des anderen gewissermaßen ergötzt, dass man es ausschlachtet, das kann laut oder leise geschehen, weil es einen kurzfristig entlastet, weil man sich dann kurzfristig besser fühlt. Oder der Mantel der Liebe. Dass wir den Mantel der Liebe über die Sünde des Nächsten breiten, nicht um sie zu vertuschen, sondern damit unter dem Schutz dieses Mantels die Sünde bekannt und überwunden werden kann. Und dazu müssen wir sie zu Jesus bringen letztlich. Denn allein Jesus kann damit fertig werden. Am Schluss, wie es mit den drei Söhnen weitergegangen ist, welche Völker im Endeffekt daraus entstanden sind, das werden wir, so Gott will, am kommenden Sonntag miteinander studieren, auch wie die drei Familienzweige sich dann untereinander verhielten. Für heute bin ich Ihnen noch diese eine Auflösung schuldig. Warum ausgerechnet ein Sohn, warum ausgerechnet der Sohn des Denunzianten, der Sohn Hams, hier so häufig genannt wird, obwohl Kanaan für das Geschehen selbst überhaupt keine Rolle spielt, für diese Episode gewissermaßen. Warum? Aus Kanaan sind später die Kanaaniter hervorgegangen. Also jenes Volk, das Jahrhunderte später den Israeliten mit besonderer Härte, mit besonderer Feindschaft begegnen sollte. Jenes Volk, dessen Gottlosigkeit so drastisch werden sollte, dass Gottes Leute sich um jeden Preis von ihnen fernhalten sollten, beziehungsweise, dass sie konsequent jede Gemeinschaft, jeden Kompromiss vermeiden sollten, auch später, als sie dann das Land der Kanaaniter in Gottes Auftrag eroberten. Und das sind die Kanaaniter. Und jetzt fragen wir, warum hat Gottes Geist dafür gesorgt, dass deren Urvater, also der Sohn des Denunzianten Ham, dass der schon hier in diesem frühen Dokument so auffällig festgehalten wird? Mehrere Mal taucht dieser Name hier in diesem Text auf. Wahrscheinlich deshalb, weil Gott uns damit klar macht, welche massiven Folgen Sünde haben kann. Welche massiven Folgen Sünde haben kann. Als wollte derjenige, der das hier reingeschrieben hat, den Namen Kanaans in diesem Bericht, und das war höchstwahrscheinlich Mose selbst, als wollte der uns sagen am Ende dieses Textes, Leute, denkt dran, was für ein Erbe der Ham damals losgetreten hat. Spielt nicht mit der Sünde. Ergötzt euch nicht an der Blöße des anderen. Denn dadurch seid ihr ja vor Gott noch lange nicht auf der sicheren Seite. Hams Familiengeschichte beweist es ja. Kanaan. Sondern sorg du dafür, dass deine eigene Blöße bedeckt ist und helft einander, mit eurer Sünde klarzukommen, indem ihr den Mantel der Liebe darüber breitet und indem ihr vor allem Jesus zu Hilfe holt. Und das heißt am Ende, erwartet alle Hilfe gegen eure Sünde allein von Gottes Gnade. Allein. Nicht von eurer Moral, nicht von eurer inneren Stärke, sondern allein von Gottes Gnade. Und wissen Sie, dann haben sogar Kanaaniter mit so einer Verfallsgeschichte eine echte Chance. Ich will es Ihnen beweisen. Das können Sie etwa im Alten Testament an Rahab sehen. Rahab war eine waschechte Kanaaniterin. Rahab war aufgewachsen im heidnischen Jericho. Rahab war verstrickt in das üble Gewerbe der Prostitution. Aber sie suchte ihre Zuflucht beim Gott der Bibel. Und dann heißt es, in Hebräer 11, Vers 30, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen. Durch Glaube, Rahab, die Kanaaniterin, Rahab, die Hure, sie ging nicht verloren, weil sie dem Herrn glaubte. Und dann im Neuen Testament, irgendwo in der Nähe des Galiläischen Meeres, eine weitere späte Nachfahrin dieses Kanaan von Genesis 9. Matthäus 15, 22. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend im Bereich des Sees Genezareth, rief ihn, also Jesus, an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Und Jesus hilft dieser Frau. Und am Ende wird Jesu Wort über diese Frau lauten in Vers 28, O Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Eine kanaanäische Frau aus jener Gegend rief ihn an. Und kam zu ihnen. Und das heißt am Ende, jede Blöße kann bedeckt werden durch den Glauben an Jesus. Jede. Und das ist dann genau die Botschaft, die wir auch unseren Landsleuten schulden, und damit schließt sich der Kreis, unseren Landsleuten, mit deren Stasi-Geschichte diese Predigt begonnen hatte. So wie es ein hochgeschätzter Kollege einer führenden Politikerin der Linkspartei einmal bezeugt hat, in einer Anhörung des Brandenburgischen Landtages vor einigen Jahren. Er hat mir das selbst erzählt und ich berichte es jetzt aus der Erinnerung. Er selbst, Rainer Wagner, war ein frühes Opfer der FDJ und der Stasi und des gesamten DDR-Systems, mit 15 Jahren bereits im Jugendgefängnis in Naumburg in Einzelhaft. Er hat das in diesem hochspannenden Bericht beschrieben, mit 15 im Knast, eine Jugend zwischen politischem Druck und christlichem Glauben. Und hier in diesem Buch beschreibt Rainer Wagner auch sehr spannend. Meine Teenagerzeit und damit auch die letzten Reste meiner Kindheit brach abrupt ab in der Nacht vom 2. zum 3. Januar 1967. Es war die mittlere Gefängniszelle des Volkspolizeikreisamtes im thüringischen Eisenach. Und damit endet gewissermaßen ein Weg, der schon für ihn als kleiner Junge begonnen hat. Ich hatte keine leichte Kindheit. Nach wenigen glücklichen Jahren wurde meine Mutter schwer krank. Schleichend, aber konsequent nahm mir diese Krankheit alle Kraft. Bald wurde sie zum hilflosen Pflegefall. Aber er wollte wahrhaftig sein. Und dann ist er als kleiner Elfjähriger in seiner Schulklasse als einziger oder zusammen noch mit einem anderen nicht bereit gewesen, eine Erklärung zu unterschreiben, die die FDJ und die die Schule gefordert hatte, schon von den Elfjährigen. Sie sollten sich nämlich freiwillig bereit erklären, keine westlichen Radio- und Fernsehprogramme zu empfangen, per Unterschrift. Und er sagt, ich konnte das nicht. Ich konnte nicht lügen, ich konnte nicht heucheln. Und dann haben sie ihn vorgeführt vor dieser Schule. Das war die Realität vieler Schüler in der ehemaligen DDR. Die etwa 800 bis 1000 Schüler unserer Schule waren vollzählig versammelt, fast alle im weißen Hemd mit blauem Halstuch, der Uniform der Pioniere. Und dann wurde er vor dieser Menschenmenge vorgeführt. Und er schreibt, einer der Arbeiterveteranen ergriff dann das Wort. Er lobte die Schüler für ihren hervorragenden Klassenstandpunkt. Aber da wären noch zwei kleine Agenten des schrecklichen Feindes aller Menschen guten Willens. Und da stand ich da vor der versammelten Schule, vor dem mit einer roten und blauen Fahne bedeckten Tisch des Tribunals und wurde vor den 1200 neugierigen Augenpaaren der Kinder, der etwa 80 bis 100 Lehrer und Pionierleiter öffentlich verhört, als Elfjähriger. Da war kein Mitschüler, der es in dieser Atmosphäre wagen konnte, sich an meine Seite zu stellen. Da war keiner der Pädagogen, der eine Hand gehoben hätte, um für den Elfjährigen, den man jetzt seelisch vergewaltigte, einzutreten. Ich weiß nicht mehr, welche Fragen im Einzelnen gestellt wurden. Auch weiß ich nicht mehr, wie lange dies alles ging. Ich weiß nur eins, ich dachte, ich sei das verlassenste Kind der Welt. Die Veranstaltung wird wohl nicht länger als 2 Stunden gedauert haben. Mir kam sie vor wie eine Ewigkeit. Und dann findet Rainer Wagner mitten in der Not seiner Gefängniszelle, seiner hoffnungslosen Situation, den Weg zu Gott. Er beschreibt das ausführlich in diesem Buch, sehr bewegend. Und aufgrund dieser Biografie wurde er dann von 2007 bis 2015 Vorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Er war in dieser Eigenschaft dann häufig auf der Berliner Bühne dort tätig. Und er erzählte mir von einer Anhörung des Brandenburger Landtages, als ihm eine führende Vertreterin der Partei Die Linken, also der alten SED, sagte, ja, hört das denn niemals auf, dass Sie uns auf diese alte Schuld behaften? Soll das denn niemals aufhören, Herr Wagner? Und Wagner sagte, nein, es kann nicht aufhören. Wir sind es den vielen Opfern schuldig. Wir müssen sie damit konfrontieren und wir müssen es festhalten für die Zukunft unseres Landes. Und nach dieser öffentlichen Sitzung wurde ihm klar, aber das ist nicht alles, was ich dieser Frau sagen muss. Und er setzte sich hin und schrieb dieser Politikerin einen Brief, den ich in der Hand gehalten habe, ich kann aber jetzt nur aus dem Gedächtnis zitieren, in dem er etwa Folgendes sagte. Ich stand damals auf der anderen Seite als Sie. Ich wurde von demselben Staat verfolgt und schon als Jugendlicher eingesperrt, den Sie immer noch verteidigen. Aber auch ich habe Schuld auf mich geladen. Auch ich habe Schuld auf mich geladen, zum Beispiel dadurch, dass ich meiner schwerstkranken Mutter noch mehr Sorgen aufgeladen habe durch meine Flucht. Und ich stehe mit meiner Schuld vor demselben Gott wie Sie. Und es gibt für mich wie für Sie nur einen einzigen, der uns diese Schuld abnehmen und vergeben kann. Jesus Christus. Er allein kann jede Blöße bedecken, auch meine und deine. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du das Wunder der Vergebung in unser Leben gebracht hast und dass du uns in deinem Wort einen Weg zeigst, wie wir einander helfen können, mit unserer Schuld fertig zu werden, Herr. Du weißt, wie auch wir gefährdet sind durch die Möglichkeiten und die Versuchungen unseres Alltags, Herr. Und wir bitten dich, hilf uns, dir treu zu sein in den großen und in den kleinen Entscheidungen unseres Lebens. Und danke, dass auch wenn wir gefallen sind, wir dennoch zu dir kommen dürfen, Herr. Hilf uns, dass wir einander stärken, dass wir einander nicht denunzieren, sondern ermutigen und in Liebe begleiten, Herr. Erbarme dich über uns und hilf, dass jeder Einzelne mit seiner Schuld am Ende immer vor dir steht, wo er sie los wird und wo die Blöße bedeckt wird. Wir bitten dich, Herr, für unsere vielen Zeitgenossen, die dich noch nicht kennen. Lass sie doch erkennen und erfahren. Lass egal aus welcher Geschichte heraus sie ihr Leben zurzeit bestreiten, sie merken, dass sie dich brauchen, Herr, den einzigen Retter. Und dir wollen wir alle Ehre geben, heute und in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.